Ein offenes WLAN, das ganze Städte oder Regionen umspannt, das ist der Traum verschiedener Freifunkinitiativen in Deutschland. Diese Aktivisten basteln sich ihre eigenen Community-Netze, die eigentlich ja vielen Menschen den Zugang ins Internet ermöglichen könnten.
Tja, wären da nicht die rechtlichen Probleme. Stichwort Störerhaftung, haben wir ja schon drüber gesprochen. Unser Reporter Tim Wiese hat sich in Berlin angeschaut, wie Freifunk funktioniert und mit welchen Tricks die Aktivisten die juristischen Schwierigkeiten umschiffen.
Wer Freifunk verstehen will, der muss hoch hinaus. Deshalb klettere ich über eine Feuerleiter auf das Dach der Beuth-Hochschule in Berlin. 13 Stockwerke unter mir liegt die Hauptstadt. An meiner Seite Alexander Morlang, Systemadministrator, Pirat im Berliner Abgeordnetenhaus und Freifunker.
Wir haben hier einen herrlichen Blick über Berlin, sehen jede Menge Kirchen und große Hochhäuser. Und mit jedem Haus, was wir von hier aus sehen, können wir eine Verbindung herstellen. Diese Häuser können weitere Verbindungen herstellen und wir können hier mit einem minimalen finanziellen Aufwand ein Netzwerk über ganz Berlin legen, um so ein Netzwerk zu bauen, was quasi allen gehört.
Die Technik, die jeder Teilnehmer an diesem Netzwerk benötigt, kostet keine 100 Euro. Mehr als ein Router auf dem Dach braucht es nicht. Die Software dazu gibt es frei im Netz. Die Freifunkinstallation auf dem Dach der Beuth-Hochschule trotzt Wind und Wetter schon seit 2 Jahren.
Ja, wir sehen hier einen Masten, ein Stahlrohr. Da ist unten nochmal ein kleiner Schaltkasten, der versorgt die angeschlossenen Geräte mit Strom und Netzwerk. Und dann haben wir einmal die Verbindung in den Wedding, wo das Netz dann weiterverteilt wird. Dann haben wir hier, sehen wir, 2 Geräte, die Richtverbindungen machen. Eine davon geht zum Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme und eine davon geht zur Segenskirche. Das heißt, das hier ist ein Knotenpunkt.
Der Knoten ist Teil eines Maschennetzes, das bildlich über die Stadt gebreitet wird. Deshalb wird auch von Mesh-Netzwerken gesprochen. Es gibt verschiedene Knoten, die mit ihren Nachbarknoten in Verbindung stehen. Daten werden von Knoten zu Knoten gereicht. Jeder Teilnehmer in diesem Netz ist mit seinem Router also auch Teil der Infrastruktur.
Und da es dann ein großes Netz ist, braucht nicht mehr jeder einen DSL-Anschluss, sondern es reichen einige wenige DSL-Anschlüsse und alle Nachbarn können miteinander Daten austauschen. Das heißt, die können sich Open-Source-Software und GEMA-freie Musik und ähnliche Dinge gegenseitig zur Verfügung stellen und gemeinsam daran partizipieren.
So könnten zum Beispiel auch Konzerte von einem Stadtteil in alle anderen übertragen werden. Um mehr über diese Technik zu erfahren, besuche ich eine Berliner Pionierin der Freifunkszene. Sie nennt sich Elektra Wagenrath und wohnt in einer Hänger- und Wagenburg in Friedrichshain. An der Tür ihres großen roten Wagens klebt ein Aufkleber. Der Staat muss draußen bleiben, steht darauf.
Hallo Tim.
Elektras Bleibe ist bescheiden, aber gemütlich. Unter einem Hochbett stapeln sich Bücher, Regale mit Kisten voller Technik. Ich nehme Platz auf einem ausrangierten Kinosessel. Elektra hat eine Software geschrieben, die einen durch das Freifunknetz steuert.
So angenommen, Bob möchte mit Paul kommunizieren. Dann schickt Bob Pakete an Jean, Jean schickt sie an Corinna und so weiter und so fort, bis es bei Paul ankommt. Und das kann man ja nicht einfach blindlings tun. Das muss ja irgendwie, damit es effektiv ist, muss das organisiert werden. Und eben dieses Auswählen des Pfades, das erledigt der Routing-Algorithmus.
Um mir zu zeigen, wie die Software arbeitet, klappt Elektra ihren Laptop auf und loggt sich in die Kommandozeile ihres Routers ein.
Wenn ich diesen Befehl eingebe, dann siehst du diese Liste, die jetzt an dir vorbeigerauscht ist. Sie enthält 417 Einträge. Das sind also alles Stationen, mit denen ich kommunizieren kann. Und so erfahren alle von der Präsenz der anderen. Und die Routing-Algorithmen sorgen dann dafür, dass sie alle miteinander kommunizieren können, weil jedes Gerät quasi wie eine Poststation aus der Postkutschenzeit ist, wo die Pferde gewechselt werden und dann kann die Reise weitergehen.
Das Problem ist nur, dass nach deutschem Recht dann auch alle für die Urheberrechtsverletzungen haften, die einer begeht. Für dieses Problem haben sich die Freifunker einen Trick ausgedacht. Vorkonfigurierte Router schleusen die Datenpakete aus deutschem Hoheitsgebiet.
Der Internet-Traffic wird dann erst über einen Tunnel durch das Internet durchgeleitet nach Schweden und dort erst geht er dann unter der IP-Adresse des schwedischen Anbieters ins eigentliche Internet.
Und damit unterliegen die verschickten Daten nicht mehr deutschem Recht. Eine andere Möglichkeit ist, sich bei der Bundesnetzagentur als Provider anzumelden. Da dann amtlich bekannt ist, dass man Daten nur durchleitet, kann man im Falle einer Abmahnung darauf hinweisen. Trotzdem frage ich mich, warum die Freifunker eigentlich diesen ganzen Aufwand betreiben. Elektra erklärt mir, worum es geht.
Zum einen gibt es Leute, die haben einfach an diesem Do-it-yourself-Gedanken Spaß. Es gibt Leute, die möchten aktiv gegen Zensur im Internet vorgehen und ein freies Netz, auch ein kostenloses Netz zur Verfügung stellen. Im Prinzip haben wir hier in der Stadt Bandbreite satt. Ja, diese ganzen DSL-Anschlüsse, wenn die alle offen wären und die Leute generös diese Anschlüsse teilen würden, dann hätten wir viel weniger Probleme mit der Breitbandversorgung. Aber das ist natürlich nicht im kommerziellen Interesse.
Sagt die Aktivistin mit einem Seitenhieb auf die Telekommunikationsbranche, die uns nur allzu gerne ihre teuren Flatrates verkaufen möchte.